Radio Jade. Bürgerfunk.
Hallo im Bürgerfunk bei Radio Jade. Wir haben heute den 16.03.25. Ich bin Stefanie Eilers und erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Aus der aktuellen Lage rund um die Entwicklung Wilhelmshavens zur Energiedrehscheibe Deutschlands haben sich im Mai 2022 die Umwelt- und Klimaschutzverbände der Stadt, der Region und darüber hinaus zusammengeschlossen und das Netzwerk Energiedrehscheibe gegründet. Heute sind in diesem Netzwerk mehr als inzwischen 160 Leute täglich unterwegs und sammeln Neuigkeiten und tauschen sich zu den aktuellen Entwicklungen aus. Die vier großen Umweltschutzverbände, Deutsche Umwelthilfe, der BUND, NABU und Greenpeace und die Scientists for Future als Wissenschaftsorganisation sind dabei. Aktuell zählen wir 25 Gruppierungen, Vereine, Bündnisse und Einzelpersonen. Wir wachsen. In jeder Sendung, heute ist schon die 59. Sendung dieses Bündnisses, möchte ich euch aus diesem Kreis der Fachleute Menschen vorstellen, Themen moderieren oder Neuigkeiten vermitteln, die dieses Netzwerk hervorbringt und recherchiert hat. Wenn ihr die Sendung von heute hören wollt, meldet euch bitte. Sie wird ohne Musik zugeschnitten und ist damit auch ein Wissens- und Zeitzeugnis für eine Diskussion im Freundes- und Bekanntenkreis. Fragen zur Sendung und zu kommenden Themen oder Beteiligung mit einem Interview in dieser Sendereihe sind jederzeit möglich. Meldet euch gerne unter 0171 371 6016. Ich wiederhole 0171 371 6016 oder eine E-Mail an info@nabu-wilhelmshaven.de. Inzwischen gibt es auch eine Mediathek, erreichbar unter www.stefanie-eilers.de. Schaut und hört doch gerne einmal rein. Die Sendung von heute wird es in einigen Tagen dort nachzuhören geben. Heute reisen wir wieder. Nach unserer letzten Sendung, in der wir Namibia behandelt haben, geht's heute nach Kanada in der ersten Stunde und dann in der zweiten Stunde nach Texas, ins sogenannte Permian Basin, das Herz der fossilen Wirtschaft und auf dem amerikanischen Kontinent. Bevor wir uns aber auf die Reise machen, schauen wir nach Sande. Hier ein Interview mit Konrad Sieg vom NABU Sande, was ich, danke an Jan Bredul, aus der Redaktion vom Sender übernehmen darf. Das Unternehmen Friesen Elektra und die dänische Investmentfirma Copenhagen Infrastructure Partners haben einiges vor in der Gemeinde Sande. Hier soll der Wasserstoffpark Friesland entstehen, eine Produktionsanlage für grüner Wasserstoff. Der entsprechende Elektrolyseur soll bei einer Leistung von 400 Megawatt bis zu 80.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr produzieren. Die Planungen dafür schreiten zügig voran. Aus Natur- und Umweltschutzsicht gibt es hier etwas zu viel Tempo und dafür zu wenig Dialog. Deswegen lädt die NABU-Ortsgruppe Sande im März zu einer Veranstaltung ein. Jan Bredul hat mit dem Sprecher der Ortsgruppe Konrad Sieg darüber gesprochen, woran sich die Kritik entzündet. Wir hören mal.
Das liegt daran, dass wir das Gefühl haben, dass die Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger nicht richtig mitgenommen werden. Die Planer wie Friesen Elektra, die argumentieren so, dass sie nur Dinge bekannt geben, die feststehen, das heißt Entscheidungen. Wir sagen, eine Mitnahme der Bürgerinnen passiert nicht dadurch, dass man die vor vollendete Tatsachen bestellt, sondern dass man sie vorher daran beteiligt. Dann müssen sie ihre Fragen, ihre Bedenken, aber auch können ja auch ihre Zustimmung äußern. Und das ist eigentlich unser Ziel, was wir erreichen wollen, dass die Bürger mehr mitgenommen werden.
Wenn Sie Dialogbedürfnis sehen, also sowohl für Zustimmung wie auch für Ablehnung, muss man ja erstmal im Gespräch sein.
Genau.
Haben Sie akute Sorgen, die mit diesem Projekt verbunden sind?
Wir haben diese Sorgen und in Fragen formuliert und die haben wir schon vor anderthalb Jahren auch dem Grafen Maximilian von Wedel zukommen lassen und Friesen Elektra und haben auf diese Fragen nur zum Teil Antworten bekommen, weil sie zum Teil auch noch nicht gegeben werden konnten, weil dieses ganze Projekt natürlich eine Entwicklung beinhaltet und die Entwicklungsphasen gehen ja weiter. Unsere Fragen beziehen sich ja natürlich darauf, rechnet sich das überhaupt? Ist das überhaupt wirtschaftlich? Wie sieht das mit der Sicherheit aus? Wie sieht das mit der Belastung Umwelt aus? Und vor allen Dingen, was haben denn die Bürgerinnen und Bürger davon? Werden sie beteiligt? Wie sieht es mit den Stromkosten aus, wenn Sande mit 50 Hektar zubetoniert wird? Ist natürlich die Frage, sinkt dadurch der Strompreis in Sande zum Beispiel?
Das wären alles Dinge, die gut zu wissen sind. Nehmen wir mal drei Punkte davon auf. Also einerseits der Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger. Das ist ja bei allen Projekten hier im Rahmen der Energiewende in der Region auch immer ein großes Thema. Ob das jetzt das LNG-Terminal in Wilhelmshaven ist, wo dann über Steuereinnahmen gesprochen wird, ob das der Bau von Transporttrassen für Strom, für Wasserstoff und so weiter durch den Landkreis Friesland ist. Da wird ja häufig darüber gesprochen, wie der Bürger davon auch profitieren kann, hier direkt vor Ort. Wenn Sie sagen, Kommunikation und Dialog bis jetzt noch deutlich ausbaufähig, sind da bis jetzt noch keine Zeichen gekommen.
Das Problem ist, dass zwar mit dem Rat der Gemeinde Sande vieles besprochen wird, aber ich glaube, 90% der Informationen sind dort vertraulich. Wenn ich also ein Ratsmitglied befrage, was gibt es denn Aktuelles? Dann bekomme ich zur Antwort, das ist vertraulich, darüber dürfen wir nicht reden. Und das ist für die Bürgerinnen und Bürger natürlich eine sehr schwer hinnehmbare Situation. Wir gehen davon aus, dass die Dinge, wenn man sie transparent macht, durchaus auch von den Bürgern mitgetragen werden.
Wie sollen die Bürger mitnehmen? An dem ganzen Ding hängt auch noch was dran, was über den Landkreis Friesland tatsächlich hinausgeht, habe ich gesehen. Und zwar die Zwischenspeicherung von besagtem Wasserstoff, die muss ja auch irgendwo geschehen. Naheliegend, sowohl geografisch wie auch im ersten Gedanken, sind da die Kavernenanlagen in Ezel. Dann sind wir im Landkreis Wittmund auf einmal. Haben Sie mit denen Kontakt gehabt im Kreis Wittmund, in der Gemeinde Friedeburg, was die so bis jetzt von diesem Projekt Anbahnungen halten?
Wir haben auch bei uns in der NABU-Gruppe in Sande ein NABU-Mitglied, was auch in Ezel wohnt. Und von daher bekommen wir da natürlich auch die Bedenken mit, was Bodenabsenkung anbelangt, was Sicherheit anbelangt. Und der Faktor Sicherheit spielt in Zukunft noch eine wesentlich größere Rolle aufgrund der Situation Ostsee. Alle, die mit Sicherheit zu tun haben, waren zum Beispiel davor, jetzt da große Pipeline zu bauen, weil man die gar nicht absichern kann. Was passiert, wenn eine Pipeline in der Ostsee, die nach Dänemark oder Norwegen führt, wenn ein Schiff drüber fährt, Anker runterlässt und die Wasserstoffpipeline wird kaputt und das Wasserstoff steigt aus. Es gibt so viele Dinge, die man da besprechen muss und deswegen wollen wir als NABU versuchen wir natürlich, die Bürgerinnen auch so einzubeziehen, dass wir sagen, wir machen jetzt eine weitere Veranstaltung. Das hat auch noch einen anderen Hintergrund. Aber Hauptgrund ist, dass wir mit denen jetzt gemeinsam Fragen bedenken. Auch wenn sie sagen, das ist toll, einfach mal die Stimmung der Bevölkerung mitnehmen und auch Forderungen, die sie haben, an die Gemeinde, an den Gemeinderat, an Friesen Elektra, an OWV, alle, die beteiligt sind, nicht? Dass wir uns mal wirklich artikulieren und sagen, das und das erwarten wir eigentlich von euch. Und das wollen wir jetzt in unserer nächsten Versammlung auch machen.
Das ist dann das hatten Sie mir mitgebracht, der 20. März im Gemeindehaus in Sande.
Ja.
Wie Sie gerade sagten, Fragen, Forderungen, Handlungsmöglichkeiten zum besagten Wasserstoffpark bzw. Elektrolysepark da in Sande zu erarbeiten. Und auf dem Papier, was Sie mir mitgebracht hatten, auf dieser Einladung, ist auch zu lesen, weshalb jetzt gerade das am 20. März passiert. Sie hatten nämlich Fragen gerichtet an den OWV natürlich, aber auch die IWAG, die Industriewasserversorgungsgesellschaft, höre ich tatsächlich zum ersten Mal, aber wenn man das ausgeschrieben hört, macht das Sinn, warum gerade die auch gefragt werden. Und die, denen hatten sie vorgeschlagen im März, zwei Termine, ob man darüber mal sprechen konnten. Es gab aber eine Absage mit der Begründung, das müsse erst im Rahmen des Energy Hub Wilhelmshaven alles noch abgeklärt werden.
Ja.
Dementsprechend haben sie jetzt quasi in Anführungsstrichen die Gegenveranstaltung und klären sich selber auch erstmal ab, bevor sie da in den Dialog treten.
Hintergrund ist, dass wir eine Versammlung mit denen schon hatten. Im September letzten Jahres. Dort wurde dann so quasi die Grundlagen den Bürgerinnen und Bürgern erklärt, was ist Elektrolyse. Dort wurde erklärt, wie viele Probleme es überhaupt gibt, Wasser zu bekommen. Und was müssen, welche Gesetze sind da zu beachten. Nicht? Und da wurde dann auch gesagt, wie schlecht eigentlich die Datenlage ist, um das überhaupt zu beurteilen. Und da hat man gesagt, dass man dort eine Machbarkeitsstudie macht. Die sollte Ende Dezember fertig sein. Daraufhin haben wir Ende Dezember Kontakt wieder mit dem OWV aufgenommen, mit der IWAG, die Studie erstellt. Und dann wurde gesagt, die Studie ist so gut wie fertig. Es fehlen noch zwei Kleinigkeiten. Anfang Januar wäre es aber soweit. Und dann haben wir Anfang Januar wieder einen Termin vereinbart, wo dann gesagt worden ist, wir sollen für März dann eben die Terminvorschläge machen. Das haben wir gemacht. So, mit einem Mal, bis dahin war eigentlich auch alles noch in Ordnung. Aber dann kam der Hinweis, dass man eben nicht in der Lage sei, mit dem Energiehub das so rechtzeitig zu klären, die Genehmigung zu bekommen. Wobei wir sagen, diese Machbarkeitsstudie soll ja eigentlich erklären, kann das Wasser herkommen? Welche Möglichkeiten gibt es? Wo gibt es Probleme? Und was muss passieren, damit die Elektrolyse, dass das Werk dort entstehen kann? So. Aber man hat auch gesagt, dass eben nicht sein kann, dass die Machbarkeitsstudie nur zum Teil veröffentlicht wird. Und da sind wir natürlich völlig anderer Meinung. Wir erwarten natürlich, und zwar umgehend, die Studie, die seit jetzt über einem Monat fertig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger auch davon erfahren. Und das hätte man auch gut im März mit einer Veranstaltung machen können. Man hätte sagen, das und das hat die Studie ergeben. Dazu war man nicht bereit, hat gesagt, das ginge frühestens im Mai. Das war uns natürlich zu spät.
Am 20. März sollen im Gemeindehaus Sande Fragen, Forderungen und die Handlungsmöglichkeiten zum Elektrolysepark erarbeitet und Informationen ausgetauscht werden. Dazu sind interessierte BürgerInnen nicht nur aus Sande eingeladen, sondern auch aus den benachbarten Gemeinden, Städten und Kommunen. Die Fragen sollen sich an die IWAG, den OOWV, Friesenelektra und den Gemeinderat richten. Beginn der Veranstaltung unter dem Titel »Der Elektrolysepark in Sande – Was bewegt uns? Wie geht es weiter?« ist um 19.30 Uhr. Nach Großprojekten in Wasserstoff, die augenscheinlich sehr verschlossen daherkommen und Bürgernähe vermissen lassen, jetzt erstmal Kanada. Arnaud in Montreal, Kanada, er ist Lehrer und zusätzlich Doktorand und forscht zu Einflüssen der fossilen Wirtschaft auf das sozial-ökologische Umfeld. Wir hören in Englisch und ich versuche anteilig zu übersetzen. Arnauds Muttersprache ist Französisch. Danke, Arnaud, für deine Mühe.
Hi everybody, my name is Arnaud Thériac-Loutier. I'm from Montreal in Quebec, Canada. I'm living in Montreal since 2001. I'm a teacher, I'm a philosophy teacher at Collège Brébeuf, and I'm also a researcher about social ecology. I'm finishing now my PhD on the social ecology of fossil capitalism and how fossil capitalism tried to extract itself from his dependency on fossil fuels. So I'm here in Montreal in the quartier Petite Patrie. It's a little beautiful quarter in Montreal. Montreal is an island on the St. Lawrence River, and yes, here it's now the winter. There's a lot of, we got a lot of snow a few days ago, but now it's melting and it's not that great outside. So this is for me and for where I live. I want to talk to you about the situation here about energy in Canada and in Quebec. You have to know that Quebec, Canada is the fourth oil producer in the world, and we have a lot of oil in our reserve, and we represent a big danger for the climate. So we face with this a big challenge to get out of this oil and gas production, mainly in Alberta, which is one of the western province in Canada. This fossil fuels is not only really dirty, really climate problematic, but it's also really dirty because it's the most, it's the worst oil that you can produce, because it's tar sands oil, and for the gas, it's fracking gas, of natural gas. So we face really a big challenge with this this sector. And the fossil fuel sector is exercising a big power on our politics, not only in Alberta, Saskatchewan, British Columbia, but also on all Canada and on our government in Ottawa.
Viertstärkster Ölproduzent der Welt. Und die fossile Lobby hat in Kanada stärksten Einfluss, besonders in der Provinz Alberta. Einfluss bis in höchste politische Ämter, und Kanada ist weitgehend abhängig von fossilen Rohstoffen. Es wird auch viel exportiert, in die USA zum Beispiel. Okay, ich hoffe, ich habe das soweit richtig zusammengefasst. Es war etwas länger. Ich versuche es mal so. Arno, bitte noch einmal genauer, wie gestaltet sich denn der Energiemix in Kanada?
To continue about our energy consumption in Canada, we are mostly consuming natural gas for industrial use and a lot of petroleum products for industrial use, but a lot for transport. And we use also electricity, which come from mainly from hydroelectricity, but also from nuclear and natural gas. We have a little of wind production and solar production, but that's really marginal, really little. We only have like 6% of our electricity production coming from the wind farms. Here in Quebec, in my province, the situation is a little bit special because all our electricity come from hydroelectricity. Approximately, we got also a lot of wind farms, but for the most part, our electricity is totally decarbonized. So, and it's just a gift from nature because we get a lot of water here and a lot of rivers. And yes, it's also because the French Canadian and colonized the north of Quebec and just cover the territory with a lot of water because of the dams. So, yeah, because of that, the situation is about climate and about energy. It's more about how we can be less dependent on oil coming from the West and less dependent on gas coming also from the West and from USA. So the question for us is, this is maybe the first question, and the second question for us is how can we reduce our consumption of energy, because we are using a lot of energy in our industry, but a lot also in the residential sector and a lot in the commercial sector. We waste a lot of electricity in all our sector because we get really too much.
Okay, ich versuche wieder eine kleine Übersetzung. Wasserkraft für Elektrizität, 6% Wind und Solar, der Rest ist fossil. In der Provinz Quebec hingegen aber wird sicher die meiste Energie aus Wasserkraft erzeugt, also eigentlich eine totale Dekarbonisierung wegen der natürlichen Wasserressourcen. Und ganz interessant ist, dass die Franzosen seinerzeit die Grundlagen dafür gelegt haben. Arnaud beschreibt einen sehr hohen Energieverbrauch der elektrischen Energie und es müsste eigentlich dringend Energie gespart werden. Hier ist der Bürgerfunk von Radio Jade und ich bin Stefanie Eilers. Ich präsentiere euch die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Die nervigen Umwelt- und Klimaschützer begleiten den Wandel Wilhelmshavens und Deutschlands nämlich kritisch. Egal ob Projekte fossil oder angeblich grün sind. Wir sind hier. Heute in Kanada mit Arnaud. Er berichtet von einem Projekt, das wir kennen sollten. Tess ist auch in Kanada aktiv. Hier in Deutschland wollen sie eins der höchstwertigsten Schutzgebiete für ihre Planungen überbauen, unseren Vosslapper Grodenort, hier in Wilhelmshaven. Deswegen schauen wir so genau hin und werden dieses Areal auch nicht kampflos aufgeben. Gase kann man schließlich mit Pipelines ins Hinterland befördern. Die Pipeline-Baustellen sieht er ja gerade im Umland. Was plant TES in Kanada, Arno?
So the project TES Canada here, the project Mauricie, is really a big industrial project which involve the installation of 130 wind farms and 200 megawatts of solar panel, but also TES Canada just sign a deal with Hydro-Québec, which is the electricity national company, which is a public public ownership. And one of the big questions of this project is, and one of the big problem for us is that we think that this project is not really possible without a lot of help from our different governments. And especially this from the perspective of from a financial perspective, this project will be not profitable without the hydroelectricity coming from our public company. So, and this is difficult question, because we need this energy for other priorities, in particular to electrify the our transport and to electrify our industrial consumption of energy.
Also 130 Windfarmen, 200 Megawatt Solarpaneele und es wurde ein Deal mit Hydro-Québec unterzeichnet, ein öffentlicher Stromerzeuger. Arnaud berichtet, dass er das Projekt nicht als realistisch einstuft und dass das Projekt nicht profitabel sein wird ohne den Anschluss an die öffentliche Stromerzeugung aus Wasserkraft. Diese Energie wird aber dringend in Kanada selbst gebraucht für die eigene Dekarbonisierung. Das ist was Pfeffriges, was wir jetzt gefunden haben. Wieder ein Land, was eigentlich den Strom erstmal selber braucht. Wer von euch fragt die Firma TES, was sie dazu sagen? Und was macht TES für den Ausgleich, wenn sie etwas zerstören, Arno?
To my knowledge, TES Canada doesn't plan to rebuild or replace the natural space that they are destroying to construct wind farms and other industrial infrastructures. And the problem is that they are trying to sign some contract with owners of some of their territories, and they try to sing that without public consultation. So we didn't have a real energy debate here as you have in Germany, and it's a real big problem because they try to impose this project, but nobody knows if it's really a good one for our province and for Canada in general.
Mhm. TES wird dem Vernehmen nach keine Ausgleichsmaßnahmen schaffen für die Zerstörung. Sie kaufen sich bei Landbesitzern ein, ohne öffentliche Aufmerksamkeit. Es gibt keine echte Energiedebatte in Kanada. TES scheint das Projekt Kanada quasi aufzubürden, meint Arnaud. Das ist auch nur eine Teilübersetzung, die wir gerne nochmal nachlegen. Willkommen in der schönen Zukunft des Wasserstoffs. Hier ist die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe im Bürgerfunk von Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers. Wir sind unterwegs in Kanada. Arnaud berichtet, er ist Kapitalismusforscher in der Provinz Quebec. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
What we know and what is interesting also is that Canada just put in place a big tax credit for hydrogen production, a tax credit of 40%. And it in the last tax credit package, this tax credit for hydrogen was the biggest one, and in this package. So it's really a lot of money that they are putting in this sector. And they also, as you may know, they also sign a deal with Germany to export hydrogen to Germany. But what is really really strange and weird is that TES Canada here are saying that their production from the Projet Mauricie is not for exportation but for our domestic use, especially for heavy trucks. They plan to replace oil by hydrogen for 2,000 to 3,000 heavy trucks here. But when we look at the numbers, we can see that what the government in Quebec is planning for the production of hydrogen and for the consumption of hydrogen in the transport sector is twice less than what TES Canada want to produce with the project TES in Shawinigan, the Projet Mauricie. So as you know, we can expect that they want to hide this. And it's not really clear for what reason, but we can expect that they want to export this e-gas, this synthetic natural gas of coming from hydrogen. They want to export this to Germany, and in their project, as they present it on their website, they are saying that the carbon dioxide that they will synthesize with hydrogen will come from Germany. So we will import carbon from your country and we will export you our e-gas to Germany. And it seems that that's the project, and it's a real big one, and we have to ask many questions about the ecological problem of hydrogen in general and how they're going to put some pressure on our energy consumption and our energy system, and how this is not really asking a good question about how we have to reduce our consumption of energy and to rethink how our society is organized and how we produce things. Thank you.
Also 40% Steuersubvention. Ich versuche wieder eine Kurzübersetzung. Subventionen für Wasserstoff, das war der größte Batzen an Subventionen, den es in Kanada gegeben hat. Sie haben auch einen Deal mit Deutschland gezeichnet, um Wasserstoff zu exportieren. Die Produktion ist aber nach Aussagen von TES Canada für häuslichen Gebrauch und als Ölersatz für Wasserstoffantriebe in Lkw geplant. Und zweimal weniger Wasserstoff plant die Regierung von Quebec, also für die Umrüstung von Lkw. TES will das E-Gas, dann genannt ENG, eine neue Wortschöpfung von TES, nach Deutschland exportieren. Wird das dann also mit kanadischen Steuermitteln finanziert? Das CO2 soll aus Deutschland kommen und das mag ich ergänzen, damit man den Wasserstoff als Methan und nichts anderes ist ENG nach Deutschland fahren kann mit Schiffen. Es wird also einen Druck geben auf das Energiesystem Kanadas, prognostiziert Arnaud, und er ruft zum Energiesparen und einen Wandel auf. Wird sein Ruf in Kanada gehört werden? Wir wollen von hier helfen, dass es auch auf der anderen Seite des Ozeans direkt elektrisch wird. Noch eine Frage. Warum Kanada?
One more thing. I want to say that we can ask the question, why Canada? And maybe one answer is not just because our dotation of hydroelectricity and a lot of wind potential, but it's also because we got a lot of land. And we know that the main problem of the energy transition is the access to land. And this is exactly the problem of Germany. And the other problem is that here in the New World, like in Canada, USA and Australia, we don't have a lot of environmental regulation on the preservation of lands and natural space as you have in Germany. So I think it's an opportunity to extract energy from land that are less controlled by regulation and public power. That's why I think they are trying to realize this project in Canada.
Aha, Kanada hat Land und wenig Leute und wenig Umweltgesetzgebung und deswegen meint Arnaud, das wäre da. Ich sag mal was. Quebec, Wilhelmshaven, 5634 Kilometer Luftlinie. Wie soll sich das rechnen mit dem Gasverlust auf See? Immerhin kühlen die Schiffe ihre Ladung. Es kommen weniger Methanmoleküle an. Schaut mal nach Boil-Off, das ist ein Begriff aus der Gastransportwirtschaft. Und schaut auf eine Internetseite von www.worldenergy-gh2.com. Denkt bei dem Betrachten des schönen Films an die Distanz zu Wilhelmshaven. Eine Absichtserklärung wurde hier bereits unterzeichnet. Ja, okay. Wir sind das Netzwerk Energiedrehscheibe im Bürgerfunk von Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers. In dieser ersten Stunde haben wir es mit der Wasserstoffwirtschaft und dem Heil für unser aller Zukunft, so die Lesart dieser Branche. Kritiker werden unverständlich zur Seite gedrückt und als dumme Leute betitelt. Man könne ja das Klima sonst nicht retten, heißt es. Diese Heilsversprechen, dass es mit Wirtschaft und Energieströmen immer so weitergehen könne, glauben wir aber nicht. Wir wollen jetzt im Aufbruch dieser neuen Branche engmaschig begleiten, da wir das bei den Fossilen verpasst haben. Jetzt wollen wir wissen, was wirklich Phase ist. Wie viel Natur wir hergeben sollen fürs neue Energiesystem. Wie viel Wasser für Wasserstoff wir nicht mehr trinken können. Wie viel wir die Welt erleichtern, wie viel der Welt erleichtert wird um Fossile. Wie viel Areale renaturiert werden, wenn Fossile gehen. Wie viele Brachen alter Industrie man nutzen könnte, um den Wandel zu schaffen. Im Moment wirkt es wie das hilflose Verglühen unseres Planeten und nicht wie seine Rettung. Wenn die Energieströme dereinst gewandelt und CO2-frei sein sollten, wird die Idee von CCS, also die Speicherung von Kohlendioxid, die nächste Armada der Industriebauten und Infrastruktur auf den Plan rufen. So ist mein persönliches Verständnis heute. Die Utopie des Wasserstoffs, die Fiktion der Weltenrettung, hatte Tom Turnbull, ein Energiehistoriker, schon in dieser Senderei beleuchtet. Seine Sendung könnt ihr ebenfalls unter www.stefanie-eilers.de nachhören. Manchmal lohnt die Schau zurück, um das Morgen zu verstehen. Gleich in der zweiten Stunde reisen wir nach Texas, das Herz der Fossilen, blutig. Wir hören, wie der Wandel in den USA voranschreitet. Hat Drill Baby Drill schon Auswirkungen? Schön, dass ihr zuhört. Danke fürs lebhafte Interesse.